Wir begrüßen Sie mit dem Wochenspruch zu dieser Woche. Dort heißt es in Johannes 1, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Von seiner Fülle, Gnade um Gnade. Um diese Gnade geht es auch heute. Und deswegen singen wir am Anfang dieses schöne alte Lied, Gnade, die Jesus uns zugewandt. Die Liednummer 247. Ja, und welcher andere Psalm könnte hier nicht schöner passen als der Psalm 103, das Loblied über die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Und wir beten gemeinsam einige Verse aus diesem Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Seit längerer Zeit steht auf meinem Schreibtisch diese Karte. Sie begleitet mich und erinnert mich jeden Tag daran, ja, ich brauche Gnade, jeden Tag, jede Stunde neu. Und Jesus gibt sie gerne. Und diese Gnade reicht. Auch wenn meine Kraft nicht reicht, sie reicht aus. Und so steht hier ein Liedstrophe bzw. ein Refrain drauf. Deine Gnade reicht für diesen Augenblick. Deine Gnade reicht auch für den nächsten Schritt. Deine Gnade reicht jetzt in dieser Zeit und für eine ganze Ewigkeit.
Ja, ich muss Ihnen einfach zuallererst sagen, wie ich mich freue, dass ich wieder in Ihrer Mitte sein kann. Die Gemeinschaft mit Ihnen in der Bibelstunde hier in Aidlingen hat mir echt gefehlt. Danken möchte ich für alle Grüße, die mich in diesen vergangenen Wochen erreicht haben, auch für alle Nachfragen immer wieder und natürlich auch für Ihre Gebete. Und es ist einfach schön, dass wir wieder beieinander sein können hier. Ich bin dankbar, wie mir es inzwischen nach meiner Knieoperation geht. Es ist natürlich noch nicht alles optimal. Vor allem das Stehen auf einem Fleck ist noch nicht, also auf einer Stelle ist noch nicht so ganz einfach. Aber es ist schon vieles gut geworden und ich bin einfach dankbar dafür. Und jetzt beten wir miteinander. Herr, und du schenkst uns das Vorrecht der Gemeinschaft und wir wissen gar nicht, oftmals nicht, was wir daran haben. Danke, dass wir heute wieder beieinander sein können. Danke, dass du uns diesen Sonntag gegeben hast. Danke, dass wir ungestört und ungehindert uns treffen dürfen, um auf dein Wort zu hören. Wir möchten aber auch an die Geschwister denken, die es bei weitem nicht so gut haben, die in Ländern der Verfolgung leben, die sich nicht so zusammenfinden können. Stärke du und segne du sie. Sei du ihnen nahe in ganz besonderer Weise. Und danke, Herr, dass deine Gnade jetzt auch ausreicht, zum Hören und zum Reden. Amen. Ja, in der Bibel gibt es ja manche Lobgesänge. Weihnachten ist noch nicht allzu lange her, wo wir vom Lobgesang des Zacharias hörten, auch vom Lobgesang der Maria, der Mutter Jesu. Und auch der alte Simeon hat ja im Tempel ein Loblied angestimmt, als er dort Jesus 40 Tage nach seiner Geburt auf dem Arm hielt und sagte, meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du angesichts aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Lukas 2. Und schließlich lesen wir noch im Titusbrief in Kapitel 2, Vers 11 bis 13 von einem Lobgesang. Man nennt ihn auch den Hymnus auf die Gnade Gottes. Und um diesen Lobgesang auf die Gnade Gottes soll es heute Nachmittag gehen. Ich lese den Text aus Titus 2, 11 bis 13, zunächst mal in der Luther-Übersetzung und danach noch nach der Neuen Genfer. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Und jetzt noch nach der Neuen Genfer, das ist vielleicht etwas geschmeidiger für unsere Ohren, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Meistens spricht man in der Weihnachtszeit über diesen Text, aber seine Aussagen sind so zentral und so umfassend, dass ich sie heute gern an den Anfang auch eines neuen Jahres noch stellen möchte. Paulus spricht ja hier drei Zeitabschnitte an, und zwar die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Beginnen wir mit der Vergangenheit. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend, heilsam allen Menschen. So heißt es in der Luther-Übersetzung und auch in der Schlachter-Übersetzung. Die Gnade Gottes ist erschienen. Sie ist sichtbar geworden. Sie ist offenbar geworden, offenkundig geworden in Jesus Christus. Frag mich immer wieder auch, mich selber, kann ich über diese Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, dass die Gnade Gottes für uns erschienen ist, noch staunen? Und kann ich ihn darüber anbeten, so wie es zum Beispiel auch Gerhard Terstegen tut? Er fasst es in einem Lied in die Worte, sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die ganz uns als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und tilget die Sünd, alles anbetet und schweiget. Gott ist im Fleisch, wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Geht hinein, eins mit dem Kinde zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen. In Jesus ist Gottes heilbringende Gnade sichtbare und fassbare Wirklichkeit geworden. Sichtbar und fassbar in der Liebe des Vaters, der bereit war, seinen einzigen Sohn auf diese Erde zu senden, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sichtbar und heilbringend auch darin, dass Jesus bereit war, Knechtsgestalt anzunehmen, sich selbst zu erniedrigen und im Gehorsam den Weg zum Kreuz ging, unsere Schuld auf sich nahm und uns den Weg zum Himmel wieder öffnete. Jesus kam heilbringend, er kam als Heiland, um alles Unheile in unserem Leben und in dieser Welt ja, wieder in Ordnung zu bringen, Er kam heilbringend für alle unsere Gebrechen, für alle Verletzungen, für alle Nöte, für alle Traurigkeiten, die die heilende Berührung seiner Hand brauchen. Er kam heilbringend, vor allem auch für unsere Schuld. Jesus kam als ein starker Heiland, als ein Heiland, dem nichts unmöglich ist. Er, die Gnade Gottes in Person, er kam für alle Menschen. Allen ist diese Gnade zugänglich. Alle sollen zum Heil gelangen und Rettung finden. Alle haben Heilung nötig. Nicht einen Menschen gibt's, möchte ich sagen, der davon ausgenommen wäre. An keiner Stelle ist Jesus auch überfordert. Er ist nicht überfordert mit irgendeiner unserer Schwachheiten. Er ist nicht überfordert mit einem Mangel, den wir vielleicht haben. Er ist auch nicht überfordert mit einer Schuldenlast. Und hätten wir sie vielleicht über Jahre hinweg schon angehäuft. Die Botschaft von Paulus im Titusbrief richtet sich an alle Menschen. Sie richtet sich an alle Menschen mit der einen Frage: Weißt du, dass der Heiland dir zu gut auf diese Erde kam, um dein Leben heil zu machen? Haben wir, die wir hier sind, diese Gewissheit, heil geworden zu sein durch Jesus? In einem alten Lied heißt es: Allen ist das Heil erschienen. Keiner muss verloren gehen. Sagt es allen hier auf Erden: Wer da will, kann selig werden. Preiset den Herrn. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen. Die Botschaft richtet sich an alle Menschen, alle sollen zum Heil gelangen. Sie richtet sich aber auch an diejenigen, die Jesus kennen und bereits in ihr Leben aufgenommen haben. Nun soll auch an ihrem Leben die Gnade Gottes sichtbar werden. Sie soll sichtbar werden darin, wie sie vergibt, wie sie heilt, wie sie zurechtbringt, wie sie verändert und wie sie einen Menschen neu macht. Jemand hat einmal gesagt: Christen sind das Schaufenster Gottes. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar unsere Schwester Hede war. Manche, viele kennen sie noch. Bevor wir zum zweiten Teil der Gnade kommen, möchte ich Ihnen dazu noch ein Beispiel von einer Frau lesen, deren Lebensgeschichte mich vor einiger Zeit sehr angesprochen hat. Ihr Name ist Kim Fuck. Diese Kim verliebt sich während ihres Studiums in China in einen Mitstudenten, den sie 4 Jahre später auch heiratet. Und sie erzählt nun: Wir kamen aus unterschiedlichen Welten. Er war Nordvietnamese, ich kam aus dem Süden Vietnams. Er war Kommunist, ich war Christin. Er trank ziemlich viel, war Raucher und mit Gott konnte er überhaupt nichts anfangen. Obwohl mich Toans innerer Widerstand gegen den Glauben viel Kraft kostete, achtete ich darauf, ihm daraus nie einen Vorwurf zu machen oder ihn für sein Verhalten oder seine Art anzugreifen. Außerdem bemühte ich mich, nie in eine Überheblichkeit abzugleiten. Ich sprach nicht davon, dass unser Geld nur zu knapp für seinen Lebensstil war und verdrehte auch nicht genervt die Augen, wenn er nicht nachvollziehen konnte, was ich ihm von Gott erzählte. Kein einziges Mal wurde ich harsch oder unfreundlich. Nein, ich betete einfach nur. Ich betete unablässig für ihn. Endlich schienen meine Gebete gefruchtet zu haben. Jesus zog Toan immer mehr zu sich heran. Er sehnte sich danach, auch diese Zuversicht und Gelassenheit zu haben, die er bei mir sah. Also schön, Kim, sagte er eines Tages und grinste. Erzähl mir, von deinem Gott. An seiner Frau konnte Toan sehen, wie die Gnade Gottes einen Menschen verändert. Möge das, was andere an uns sehen, auch so anziehend sein. Im ersten Teil hörten wir nun von der Gnade Gottes, die allen Menschen heilbringend erschienen ist. In einem zweiten Teil spricht Paulus nun davon, was die Gnade Gottes noch tut. Sie erzieht uns, oder wie es in der Schlachterübersetzung heißt, sie nimmt uns in Zucht. Und damit sind wir in der Gegenwart. Vorher war es die Vergangenheit, jetzt sind wir in der Gegenwart. Uns, damit sind alle gemeint, die das Gnadenangebot Gottes in Jesus Christus angenommen haben. Alle, die wissen, Jesus kam mir zugut. Ziel der Gnadenerziehung ist, dass wir absagen, uns abwenden, verleugnen, Nein sagen lernen. Es klingt alles ungeheuer altmodisch, überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich könnte mir denken, dass der eine oder andere unter uns versucht ist, jetzt abzuschalten. Ich möchte Sie einladen, in diesem zweiten Teil die gleiche Liebe unseres himmlischen Vaters zu entdecken wie im ersten Teil. Der erste Teil sprach von der Retterliebe Gottes. Im zweiten Teil geht es um die erziehende Liebe Gottes. Im Hebräerbrief heißt es einmal: Wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Es ist Liebe, den anderen nicht so laufen zu lassen, wie er ist. Mit strenger Hand erzogen zu werden. Ich denke, da stimmen wir alle überein, das tut weh. Und es scheint Kindern zunächst auch alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Aber Eltern wollen normalerweise ja nur das Beste für ihre Kinder. Und unser himmlischer Vater, der will das doch noch viel mehr. Gottes Erziehung will uns in eine gute Richtung ziehen. Vielleicht nehmen wir diesen Satz mit: Gottes Erziehung will uns in eine gute Richtung ziehen. Seine erziehende Liebe will reiche Frucht tragen in unserem Leben. Verleugnen, absagen. Das heißt, Nein sagen können zu etwas. Es meint, dass die Gnade Gottes uns dazu führen will, dass wir mit unserem Leben und Verhalten nun auch das leben, was bei unserer Umkehr zu Jesus einmal begonnen hat. Damals haben wir uns zu unserer Schuld zur Sünde gestellt. Und Jesus hat sie uns abgenommen und vergeben. Gottes Gnade will nun aber auch weiterhin. Sie will uns beständig von Sünde überführen. Ein Ausleger sagt, es ist nichts weniger als ein Wunder der Gnade, wenn sich ein Mensch von ganzem Herzen dazu führen lässt, Nein zu sagen zur Sünde. Wenn er im Licht der Liebe Gottes erkennt, was Sünde ist in seinem Leben und sich davon trennt. Wozu sollen wir nun Nein sagen? Paulus spricht in unserem Text zwei Dinge an. Er nennt als erstes die Gottlosigkeit. Die Gnade Gottes will uns dazu erziehen, dass wir allem ungöttlichen Wesen absagen, dass wir uns von allem gottlosen Wesen abwenden. Das ist Gottes erstes Erziehungsziel mit uns. Und dieses Wort weist uns zunächst auch noch einmal auf unsere Vergangenheit hin, wo wir ohne Gott lebten, wo wir vielleicht auch sagen müssen, wir haben gegen Gott gelebt. Aber jetzt die große Frage: Müssen wir denn der Gottlosigkeit auch noch absagen, wenn wir mit Jesus leben? Oder kommt es gar nicht mehr vor? wenn wir ständig wieder Fehler machen. Ja. Wenn wir dem gottlosen Wesen ganz abgesagt hätten, ein für alle Mal den Rücken gekehrt hätten, wäre diese Ermahnung von Paulus im Grund gar nicht nötig gewesen. Aber das sitzt ja so tief in uns drin, dieses gottlose, dieses von Gott losgelöste Wesen, dass es wirklich immer wieder aufbrechen kann und aufbricht. Alles Eigenmächtige und alles Selbstsüchtige Tun und Wollen entspringt im Grund noch unserem alten Wesen und ist losgelöst von Gott. Also wo ich etwas noch für mich suche, ich suche vielleicht meine Anerkennung, ich suche meine Ehre, ich suche mein Wohlergehen. Oder wo ich denke, ich weiß doch selber, was gut und richtig für mich ist. Das braucht mir Gott nicht sagen und das braucht mir schon gleich zweimal nicht ein anderer sagen. Ich weiß es selber. Ein Paradebeispiel für mich ist Saul, der erste König Israels. Wir haben ihn ja letztes Jahr im Zusammenhang mit Samuel ein Stück weit kennengelernt. Mit guten charakterlichen Eigenschaften ausgestattet und mit dem Geist Gottes beschenkt, hätte er ohne Zweifel ein rechter König für sein Volk werden können. Aber dann lesen wir von Saul, wie er anstatt alle Kriegsbeute der Amalekiter für Gott zu bannen, wie dieses ihm befohlen hat, die besten Schafe und Rinder verschont und für sich behält. Saul hat sein eigenmächtiges, selbstsüchtiges Wesen, das übrigens nicht nur an dieser Stelle in seinem Leben sichtbar wurde, sondern auch an anderen, Saul hat dieses Verhalten sein Königtum gekostet. Und jetzt habe ich mich gefragt, und was kostet es uns als Königskindern Gottes? Kostet es uns auch was? Ich denke, uns bringt ein solches Verhalten um die Gelegenheit, ein Stück mehr in das Bild Jesu umgestaltet zu werden, ein Stück mehr ihm ähnlicher werden zu können. Die Gnade Gottes mahnt uns und sie will uns befähigen, dass wir zu allen selbstsüchtigen Wünschen Nein sagen lernen. Macht uns das dankbar? Macht uns das dankbar, dass Gottes Gnade so an uns arbeitet? Sag's mal in Klammer, indem sie uns aufzeigt, wo bei uns noch etwas nicht in Ordnung ist. Klammer zu, macht uns das dankbar oder ist uns das eher lästig? Ich möchte es noch einmal sagen, Gottes erziehende Liebe will uns in eine gute Richtung ziehen. Sie hat ein hohes Ziel mit uns vor, mit jedem Einzelnen. Und es ist ein Geschenk, dass Gott sich so tief zu uns herablässt, um an uns zu wirken. Übrigens auch noch, wenn wir alt oder älter geworden sind, dass wir ein Zeugnis seiner göttlichen Gnade werden. Aber wenn ich ehrlich bin, dann habe ich manchmal oder immer wieder den Eindruck, dass wir diese Frohbotschaft gar nicht unbedingt als solche empfinden oder vielleicht auch nicht verstehen wollen. Ich weiß es nicht. Als nächstes nennt Paulus die weltlichen Lüste oder Begierden. Auch ihnen sollen wir ein Nein entgegensetzen. Paulus spricht hier vom Verleugnen, so übersetzt es Schlachter. Ableugnen, denke ich, ableugnen fiele uns leichter, dass wir sagen, das ist doch harmlos. Andere machen es doch auch. Was soll denn da dran schlimm sein? Was soll denn da dran Sünde sein? Zum Verleugnen brauchen wir die Gnade Gottes. Zum Ableugnen brauchen wir sie nicht. Ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, dass wir das oder jenes als Christen nicht tun dürfen, weil es Sünde ist. Ich bin mit Paulus davon überzeugt, dass die Gnade Gottes, wir könnten auch sagen, dass der Heilige Geist es jedem von uns zeigen wird, was gut für uns ist, was nicht gut für uns ist und wo nicht mehr unser Platz ist. Wir müssen im Grunde nur für das Mahnen offen sein. Wo wir den Begierden und Süchten in ihren schier unbegrenzten Spielarten dann aber nicht absagen, machen wir die Gnade Gottes zur billigen Gnade und laufen ihr aus der Schule und bleiben in unserem Leben auch in den alten Gleisen stecken. Die Gnade wird nie Nein zu uns sagen, aber sie wird uns unerbittlich dazu führen, dass wir Nein sagen zu allem gottlosen Wesen und zu den daraus entspringenden Begierden. Ziel der Gnade, und ich sagte es vorhin schon einmal, Ziel der Gnade ist ein heiliges Leben, ein hohes Ziel für jeden von uns, und zwar heute und hier. Ich lese gerade noch dazu aus 1. Petrus 1, die Verse 15 und 16. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wer sich dazu von der Gnade Gottes führen lässt, wird besonnen. Das heißt, er wird verantwortungsbewusst handeln und sich nach Gottes Willen richten. Er wird gottselig leben. Das heißt, er wird mitten in der Welt leben und doch ganz auf Gott ausgerichtet. Und er wird unaufdringlich und unübersehbar in Christus leben. Er wird nicht fehlerlos leben. Er wird nicht fehlerlos leben. Vielleicht haben wir diesen Anspruch an uns und den anderen. Er wurde mir vor längerer Zeit schon einmal der Barnabas zu einem großen Vorbild. Als Barnabas nach Antiochia kam, wo eine große Zahl von Menschen gläubig geworden war, heißt es von ihm, als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Barnabas sah keine vollkommenen Christen, als er dort in Antiochia ankam. Aber er sah Menschen, an denen Gott sein Werk begonnen hatte zu tun und angefangen hatte, sie zu verändern, und darüber konnte er sich nur von Herzen freuen. Er sah noch keine vollkommenen Christen, aber er sah solche, wo Gott sein Werk angefangen hat, und darüber konnte er sich freuen. Ob uns das helfen kann, mit uns und dem anderen barmherziger umzugehen? Ich denke immer wieder, wir brauchen in so vielfältiger Weise in unserem Alltag Begegnungsgnade und Umgangsgnade füreinander. Wir haben es mit lauter, ja, noch fehlerhaften, begnadigten Sündern zu tun. Ich komme zum letzten Punkt, die Zukunft. Die Gnade Gottes will uns zuallererst für ein Leben in dieser Zeit erziehen. Und gleichzeitig will sie das gespannte Bereitsein auf die kommende Welt in uns wachhalten. Ich lese noch einmal den Vers 13 nach der Genfer Übersetzung. Unsere Erwartung richtet sich auf die Erfüllung der Hoffnung, die unser höchstes Glück bedeutet. Doppelpunkt. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Erfüllung der Hoffnung, die unser höchstes Glück bedeutet. Ich habe mich gefragt, was beflügelt diese Hoffnung? Und habe mir notiert, auch wieder das Wirken der Gnade Gottes in unserem Leben. Das erleben dürfen, wie sie uns erziehend und vergebend durch unser Leben führt. Das beflügelt unsere Hoffnung. Können wir uns vorstellen, was es für ein Lobgesang einmal sein wird bei der Wiederkunft unseres Herrn, wenn wir einmal dem gegenüberstehen dürfen, der mit so viel Geduld und Liebe an uns gearbeitet hat? Und können wir uns vorstellen, was für eine Freude es einmal sein wird, wenn wir der Gnade Gottes danken dürfen, die es unternommen hat, man könnte auch sagen, die alles dran gesetzt hat, um uns heilig und untadelig mit Freuden vor sein Angesicht zu stellen. Aber was für eine Beschämung mag es sein, wenn wir feststellen müssen, die Gnade Gottes hat vergeblich an mir gearbeitet. Ich habe nicht Nein gesagt zur Sünde, als sie mir vor Augen stand. Ich habe mich nicht gegen sie gestellt. Ich habe auch nicht meinem gottlosen, gegen Gott gerichteten Wesen, ich habe nicht damit brechen wollen, ich habe dem nicht abgesagt. Ich habe es der Gnade Gottes vielleicht auch nicht zugetraut, dass sie etwas an mir ausrichten kann. Was für eine Beschämung muss es sein, wenn wir uns eingestehen müssen, ich bin kein Zeugnis gewesen in dieser Welt für die Gnade Gottes. Eine glückselige Hoffnung auf das Erscheinen ihres Herrn und Retters können die Menschen haben, die an sich die Erziehung Gottes zulassen. Sie können sich von Herzen auf die Begegnung mit ihrem Herrn freuen. Wenn wir aber den Eindruck haben, dass es in unserem Leben zu einem Stillstand gekommen ist, vielleicht sogar zu einem Rückschritt in unserem Glaubensleben, dann dürfen wir jederzeit und immer wieder zur Gnade Gottes zurückkehren, um dort rechtzeitige Hilfe zu finden. Aber ich denke, fragen will uns diese Botschaft schon, was bei uns vielleicht diese Hoffnung und Freude auf sein Wiederkommen hindern könnte. Wenn wir in der Hoffnung leben, Jesus bald zu begegnen, dann wollen wir ihn heute nicht betrüben. Und wenn wir seine erlösende und reinigende und heilende Gnade jetzt schon täglich so erfahren dürfen, wie müssen wir uns dann erst nach ihrer vollen Erfüllung sehnen? Ich wünsche mir einfach so von ganzem Herzen, dass uns diese Botschaft froh macht, dass wir zutiefst froh werden darüber, dass die heilsame Gnade zu unserem Besten an uns arbeiten will. Das wird nicht immer angenehm sein, ganz bestimmt nicht, wenn sie uns aufzeigt, wie es in unserem Herzen aussieht, wenn sie uns aufzeigt, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Aber lassen Sie uns das noch einmal festhalten. Gottes Gnade will heilend an uns wirken. Sie will uns heil machen von allem Schaden, den die Sünde immer wieder in unserem Leben anrichtet. Und sie kann es. Sie kann es. Das ist doch noch das Allerbeste. Ich bete noch zum Schluss. Und Herr, wir danken dir einfach so von ganzem Herzen dafür, dass deine Geduld nie aufhört, dass sie keines von uns abschreibt als hoffnungslosen Fall, dass deine Liebe jeden Tag wieder neu da ist für uns und deine Barmherzigkeit groß und dass sie uns unermüdlich auch zeigen will, was dein gutes Erziehungsziel für uns ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns umgestalten willst in dein Wesen, in deine Art und dass jeden Tag ein Gnadentag dafür sein darf. Amen.